Liebe Gemeinde, komm, bau ein Haus. Unter diesem Titel steht der Zumutungsgottesdienst. Ich grüße Sie herzlich. In der vergangenen Woche fand in München die, so meint es die SZ, größte Bau- und Architektenmesse der Welt. Präsentiert wurde das große 1x1 am Bau. Ich versuche eine alphabetische Reihenfolge. Aufzüge, Bauwerkzeuge, Dachfenster, Faser, Zementbaustoffe, Holztreppen, Solaranlagen und das Unwort Wärmepumpen. Eine passende Veranstaltung möchte man meinen, angesichts von gewaltigem Wohnungsmangel und dramatischem Einbruch der Neubauaktivitäten. Eine ganz und gar unpassende Veranstaltung angesichts der Klimakrise. Ein Großteil aller Klimawandelprobleme geht auf den Bausektor zurück. Komm, bau ein Haus. Wir Menschen und das Bauen. Es gibt Architekten, die behaupten, wir hätten alle ein Baugen. Wer sich an seine Kindertage erinnert, mit Bauklötzen und Legosteinen, mit Sandburgen am Meer, mit Baumhäusern hoch oben und Butzen unter dem Familientisch, der mag das mit dem Baugehen für überzeugend halten. Der Mensch baut überall, immer und unter allen Bedingungen. Selbst dann, wenn er nicht mehr bauen müsste, wenn er nicht mehr bauen müsste, um sich zu schützen, sich und seine Lieben und sein Hab und Gut zu schützen vor dem Wetter, vor wilden Tieren, vor Feinden. Der Mensch baut immer. Der Mensch drückt sich aus in Musik, in Kunst, in Literatur und in Architektur, in der er außerdem auch noch lebt. Wenn ich meine Schülerinnen und Schüler frage nach Kirche, dann haben sie fast immer zuallererst ein Gebäude im Sinn. Erst danach die Gemeinschaft oder die Institution. Kirche ist für meine Schülerinnen und Schüler fast immer zuallererst ein Haus. In der 7. Klasse ist darum das Kirchenhaus ein großes Thema und wird ausführlich bedacht. Die römische Basilika, also eine Markt- und Gerichtshalle als Urtyp aller Kirchenbauten. Dann in der Romanik die festungsartigen Gebäude, eine feste Burg. Die in den Himmel strebenden Kathedralen in der Gotik. In der Renaissance die Hinwendung zum Menschen und die harmonischen Baumaße, die Pracht der barocken Kirchen und die Experimentierfreude und die Fraglichkeit der Moderne. Steine erzählen vom Glauben, natürlich. Steine erzählen vom Glauben und Unglauben derer, die das Haus gebaut. Wir hier haben die Laurentiuskirche nicht gebaut, wir haben sie vorgefunden und feiern darin. Welcher Geist in unseren Menschen- und Gotteshäusern wohnen könnte, davon handeln die heutigen Zumutungen, die wir im Namen unseres Gottes beginnen. Das erste Lied, das wir gleich singen werden, wurde damals zu meiner Konfirmation gesungen. Die Jugendlichen wurden eingeladen in die Kirche. Und es ist ganz passend, dass wir von der schönen Pforte hier in der Laurentiuskirche sprechen und singen und nicht im Gemeindehaus, wo die schöne Pforte mitunter klemmt. Tut mir auf, die schöne Pforte. Über das Wohnen an und für sich denken wir gewöhnlichen Menschen, die das Bauen nicht so explizit zum Beruf haben, vermutlich erst intensiv nach, wenn eine Irritation eingetreten ist. Zum Beispiel, wenn wir uns Sorgen um Wohnraum für Geflüchtete. Gestern war es in Boten zu lesen, wöchentlich kommen ungefähr 30 Geflüchtete ins Nürnberger Land. Und wir wollen für sie da sein. Aber auch andersherum machen wir uns Sorgen, nicht nur wenn neue Menschen kommen, sondern wenn liebe Menschen weggehen. Wenn unsere Kinder für ihre Ausbildung fortziehen in Universitätsstädte, ausziehen wollen, aber das Geld für ein eigenes Zimmer ist nicht da. Die Lebensführung junger Erwachsener wird in ihren Spielräumen häufig unzumutbar eingeschränkt. Wenn für 11 Quadratmeter in einer WG in München 715 Euro fällig werden. Und bleiben dann die jungen Menschen bei ihren Eltern? Dann sind sie den Rahmenbedingungen eines Familienlebens unterworfen, dem sie sich vielleicht nur noch bedingt zugehörig fühlen. Kein Mensch lebt ununterbrochen in den eigenen vier Wänden. Es gibt unbedeutende, aber auch lebenswichtige Anlässe, aus dem Haus zu gehen. Wir gehen zum Arbeitsplatz oder zum Arzt oder wir verreisen. Zum Wohnen gehört die Bewegung. Fix an einem Ort ist der Mensch eigentlich nur in Ausnahmesituationen. Darum gehört zur Ethik des Wohnens auch die Frage nach ökologisch und sozial vertretbarer Mobilität. Zur Ethik des Wohnens gehört auch die Frage des täglichen Essens. Der Nerv der Wohnung ist die Küche, sagt man. Die Küche, die Seele des Hauses. Die Küche, der erste Arbeitsraum der Wohnung. Wie und was Menschen essen, lässt erkennen, wie sie umgehen mit der Welt. Mit Tieren, mit Lebensmitteln, mit Ressourcen. Mit Menschen, die sie zu Tisch einladen. Wohnend. Wohnend lebt der Mensch sein Leben.
Das ist mein Zimmer unter dem Dach. Da singt manchmal der Wind, hält der Regen. Du wirst mit der Liebsten von Mondlicht bedeckt, du um früh von den Spatzen und Tauben geweckt. Ausgetretene Stufen führen dich bis zur Tür, von Namensschildern vernarbt, keiner wohnt lange hier. Das Klo halbe Treppe, das Wasser im Flur, der Komfort dieser Bleibe ist anderer Natur. Der Korb mit dem Tee und den Gläsern darin, das Brett mit den Zetteln und Fotografien, der Balken mit Nagel und Handtuch daran, die Stifte, die Pinsel, der Strauß Löwenzahn. Das ist mein Zimmer. Dem Dach, da singt manchmal der Wind, hält der Regen dich wach. Du wirst mit der Liebsten von Mondlicht bedeckt und früh von den Spatzen und Tauben geweckt. Am Abend, wenn schwül wird, fliehen wir das Gemach und steigen durchs Fenster hinaus auf das Dach. Dann schauen wir nach unserem Dachkräuterbeet. In die Dachrinne haben wir Schnittlauch gesät. Da sitzen wir manchmal und spielen eins auf. Vom Fluss klingt das Tuten der Schlepper herauf. Am Güterbahnhof werden Züge rangiert. Ein Alter führt unten den Hund durchs Gefiert. Das ist mein Zimmer unter dem Dach. Da singt manchmal der Wind, hält der Regen dich wach. Du wirst mit der Liebsten von Mondlicht bedeckt und früh von den Spatzen und Tauben geweckt. Die hölzernen Dielen sprechen zu dir, in den Schränken riecht man noch das Mottenpapier. Vaters alte Maschine tippt immer noch treu, auch das Bett hat Geschichte, nur das Laken ist neu. Der Duft hier nach Tabak und manchmal nach Wein. Das Zimmer kann Zuflucht und Arbeitsplatz sein. Die zwei schrägen Wände, ein bergendes Zelt. Das Fenster zum Himmel, die Türe zur Welt. Das ist mein Zimmer unter dem Dach. Da singt manchmal der Wind, hält der Regen dich wach. Du wirst mit der Liebsten vom Mondlicht bedeckt und früh von den Spatzen und Tauben geweckt.
Das Fenster zum Himmel, die Türe zur Welt, dichtet Gerhard Schöne. Wo wohnt Gott? Wenn sie nach Gottes Ort gefragt ist, antwortet die Bibel wie bei so vielen Fragen in Variationen und in Gegensätzen. Der erste Mensch der Bibel, der Gott einen Ort gibt, ist Hagar, die Sklavin, Mutter Ismaels. In den vergangenen Zumutungen im Gemeindehaus haben wir von Hagar gehört. Sie flieht schwanger in die Wüste, weg von Saras Neid. Ein Engel Gottes macht ihr Mut, zurückzukehren, und da sieht Hagar einen Brunnen. Und sie nennt ihren Gott El-Roi, das heißt, Gott sieht nach mir. Und der Brunnen zwischen Kadesh und Beret heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Lebensrettend erfährt Hagar ihren Gott, und der Brunnen in der Wüste ist der Ort Gottes. Erquickung auf dem Weg. Mehr braucht es nicht. Später erfährt das Volk Israel seinen Gott als Befreier aus ägyptischer Knechtschaft. Wieder ein Wüstenweg, diesmal für ein ganzes Volk. Und wieder ist Gott da, als Wolkensäule am Tag und als Feuersäule bei Nacht. Und Gebote sind da. Die 10 Gebote wollen die Israeliten miteinander und mit Gott verbinden. Und sie werden mitgetragen, diese Tafeln, auf dem Wüstenweg wie in einer Sänfte. Wenn das Volk lagert, wird für die Bundeslade ein besonderes Zelt errichtet. Wörtlich ist der Name des Zeltes Zelt der Begegnung. Dorthin, so erzählt die Bibel, begibt sich die Wolkensäule. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab. Sie stand am Eingang des Zeltes, solange Gott mit Mose redete. Und das Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes. Und die Menschen standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. Offenbar ist ein Zelt ein guter Ort für Gott, beweglich und mit den Menschen unterwegs. Eine andere Erzählkette der Bibel lässt Menschen Altäre errichten. Abraham ist auf Gottes Geheiß ins gelobte Land nach Kanaan gezogen und hat beschlossen, in diesem Land umherzuziehen. Auf seinem Weg nimmt Abraham in Gottes Namen Markierungen vor, indem er Altäre baut. Orte zum Wiederfinden und zum Wiedererkennen für sich selbst und für seine Nachkommen. Orte für Opfer und Orte für Gebete. Als König David Generationen später sich versöhnen möchte mit seinem Gott, baut auch er einen Altar in Jerusalem, in seiner in Davids Stadt. Und an der Stelle dieses Altars, den David errichtete, baut nachher sein Sohn Salomo einen Tempel. Israels ersten Tempel. Hat der König einen Palast aus Zedernholz? Sollte da unser Gott unter einer Zeltplane wohnen? Nein, in einem Tempel soll Gott sein, mitten in Jerusalem. Mitten in Jerusalem, in einem Tempel, soll Gottes Aufmerksamkeit sein, sein Name und seine Gnade. Thank you. Wie können wir Menschen es uns anmaßen, Gott zu verorten? Wie kann der, der etwas macht und sei es die Welt, innerhalb dieses Gemachten sein? Im ersten Buch der Bibel ist Gottes Ort die Geistkraft, die über dem Urmeer schwebt. Gott spricht und es wird. Und Gott ist immer in Augenkontakt mit dem, was wird. Und Gott sieht, dass es gut ist. Licht und Wasser und Himmel und Erde und Pflanzen und Tiere und Menschen. In dieser Schöpfungsversion ist Gott da weit weg, noch weiter als Astronauten und vielleicht zu weit weg, um Menschen Geborgenheit zu geben. Nähe bietet die zweite Schöpfungserzählung. Gott macht den Menschen aus Erde, haucht ihm den Lebensatem ein und sieht im Gang durch den Paradiesgarten nach seinen Geschöpfen. Sich das Unvorstellbare vorstellen. Gott ist so groß, dass nur Gegensätze den Raum weit genug machen, um ihn zu fassen. Gott ist ganz fern und ganz nah. Wir singen. Das war halt vorsichtiges Blühen. Lukas, das Neue Testament. Lukas erzählt von einem neuen Ort Gottes. Ein Stall in Bethlehem, ein Kind in der Krippe, in Windeln gewickelt. Gott nimmt Wohnung in einem Kind. Thank you. Dieses Kind wird bewahrt werden vor Verfolgung. Es wird aufwachsen in Nazareth, es wird ein Handwerk lernen und wird lernen zu glauben und zu lieben. Es wird all das lernen bei Josef und Maria und dann als junger Mann wird er fortgehen von seinem Elternhaus. Jesus wird seinen Gott Vater nennen und wird von seinem Gott erzählen. Und Menschen in Jesu Nähe werden heil und lernen zu vertrauen und halten ihn für Gottes Sohn über den Tod hinaus. Philosophischer als bei Lukas klingt die Weihnachtsbotschaft des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Gottes Gnade und Gottes Frieden werden sichtbar im Wort. Im Wort wohnt Gott bei uns. Der griechische Begriff für Wort, Logos, kann auch mit Sinn übersetzt werden. Ob der Sinn dann immer schon da ist und wir ihn suchen und finden müssen? Im Deutschen sagt man, das hat Sinn. Oder ob Sinn etwas ist, was entsteht dadurch, dass wir fragen und suchen. It makes sense. Wie auch immer, die Welt ist, wie sie ist, aber durch Sprache deuten wir sie. Und durch Sprache kann sie uns ein wenig zumindest Heimat werden. Weihnachten bedeutet dann, in der Menschlichkeit Gottes liegt der Sinn der Welt. In Jesus wird der Sinn sinnlich erfahrbar, damit wir Heimat haben, damit wir zu Hause sein können, damit wir Wohnung nehmen können in der Welt. Martin Luther, manchmal ist er wirklich ein Scherzkeks, Martin Luther meinte einmal, es bedarf nicht viel spitziger, scharfsinniger Untersuchung, sondern nur des einfältigen, schlichten Aufmerkens auf die Worte. Schlichtes, einfältiges Aufmerken auf das Wort der Weihnachtsbotschaft. Na gut, aber vielleicht können wir ja fragen, wenn wir achtsam und behutsam miteinander umgehen würden, wie mit einem Neugeborenen, würde das Leben dann nicht gut? Würde es dann nicht göttlich? Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht.
Das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das
Die Grundtexte der Bibel sind nicht besonders heimatfreundlich. Die ersten Jünger fragen Jesus nach seinem Ort, seinem Zuhause, und er antwortet: Der Menschensohn hat keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und die frühen Christinnen und Christen sehen sich auf der Welt nicht ganz zu Hause. Wir haben hier keine bleibende Stadt, denn wir suchen die zukünftige. Wir werden also nie so ganz Hiesige werden, weder im Land noch in den Kirchen, in denen wir leben. Aber nicht gebannt sein zu müssen auf die Gegenwart ist eine Schönheit des Christentums. Andererseits, in Transiträumen kann man nicht gut leben. Nicht gut lieben, nicht gut bauen, nicht gut atmen. Irgendwie haben wir doch das Recht auf bergende und wärmende Orte. Der katholische Theologe Fulbert Stefensky nennt die Orte, die er braucht, Heimathöhlen. Kirche, so meint er, soll eine Heimathöhle sein, ein Rohbau jener Heimat, die auf uns wartet, ein Unterstand. In der Heimathöhle Religion finden wir Sprache, die wir lernen sollten. Geschriebene, gesungene, gesprochene Worte. Worte der Trauer und der Fröhlichkeit. Worte von Schuld und Vergebung. Worte von Hoffnung und von Dankbarkeit. Worte des Trostes. Worte des Mutes. Worte der Widerständigkeit. Es gibt nicht viele Höhlen, in denen solch gute Worte kursieren. Gute Worte. Buchstaben geschriebener Worte sind aus Bildern entstanden. Das ist auch bei den für uns so wichtigen Sprache, für unsere Religion so wichtigen Sprache des Hebräischen von Bedeutung. Die Bilder zu den 22 hebräischen Buchstaben haben Sie als Bildblatt vor sich. Die Zeichnung des Olivenbaums mit dem Buchstabenrad in der Mitte stammt aus dem Buch eines jüdischen Erzählers und Schriftstellers. Er heißt Friedrich Weinreb. Ich möchte Ihre und eure Aufmerksamkeit legen auf den zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets, auf das Bet. Das Zeichen steht für Haus oder für Raum. Es wird geschrieben aus einem Dach, einer abschließenden Wand und einer Bodenplatte. Im Stil eines orientalischen Zeltes ist es zu einer Seite hin geöffnet. Aus der Begegnung mit diesem jüdischen Schriftsteller Friedrich Weinreb hat der Maler und Zeichner Dieter Frank Aquarelle geschaffen. Mir ist ein Tippfehler unterlaufen, Dieter Frank schreibt man mit CK. Sie sehen also vor sich ein Aquarell zum Buchstaben Bet, das Haus. Ein Quadrat, durch schwarze Striche in vier Teile geteilt, vielleicht ein Fenster, eine offene Tür, auf die ein Mann zu Fuß zugeht, über ihm Sterne und der Mond, eine sehr nackte Frau erwartet ihn. Das Dach über ihr scheint zu leuchten wie ein Feuer. Oder ist hier Gefahr angedeutet oder Zerstörung? Zwei Ähren lassen uns an frisch gebackenes Brot denken und an den Duft aus der Küche. Ein Auge sieht, eine Kerze brennt. Das Bild ist in warmen Tönen gemalt, gelb, rotbraun, grün, rosa, schwarz. grün die Pflanzen, die das Haus umgeben. Dass der Mann draußen unterwegs ist und die Frau drinnen wartet, wir kennen auch andere Partnerschaftsmodelle, seien wir großzügig mit Herrn Weinreb. Die Frau ist nackt, das heißt, das Haus ist auch ein Ort der Intimität. Das hebräische Wort Yada bedeutet erkennen, sehen, deswegen ist dort ein Auge, und es bedeutet auch lieben. Vielleicht kündigt sich in diesem Haus neues Leben an. Bet ist der Buchstabe des Beginnens. Bet ist der erste Buchstabe des Alten Testaments mit dem Wort Bereshit am Anfang. Und in Bethlehem, so erzählt es das Neue Testament, kommt Jesus zur Welt. Bet, ein Buchstabe zum Beginnen. Komm, bau ein Haus, das Lied habe ich als Kind kennengelernt von meinen sehr friedensbewegten Eltern. Ich habe nie ganz verstanden, wer denn hier aufgefordert wird zum Hausbau, zum Bäumepflanzen, zum Gäste bewirten. Ich selbst? Ist das Lied als Selbstgespräch konzipiert? Oder ist Gott im Lied angesprochen? Komm, bau ein Haus. Da hätte ich mir vielleicht doch ein respektvolleres Bitte und Danke vorgestellt. Oder ist mein Mitmensch gemeint? Heute denke ich, dass jemand gemeint ist, der die Fähigkeit und die Möglichkeit hat, anderen ein guter Ort zu sein oder anderen einen guten Ort zu erschaffen. Vielleicht bist das du, vielleicht ich. Ganz bestimmt ist es Gott. Amen. Wir singen.
Thank you.
Folgendes möchten wir Ihnen abkündigen. Die Kollektengaben und Spenden vom 4. bis zum 17. April, also das war eine längere Zeitspanne, deswegen halten Sie sich fest, der Betrag ist auch sehr hoch. Die Kollekte betrug 3.922,20 €. Die einzelnen Gaben, die Auflistung der einzelnen Gaben finden Sie im Schaukasten vor der Kirche. Die Kollekte, um die wir Sie heute bitten, ist für das Nürnberger Obdachlosenfrühstück bestimmt. Dieses Frühstück ist eine ökumenische Initiative der Nürnberger Kirchengemeinschaft St. Sebald, St. Martha, St. Egidien und unsere liebe Frau St. Elisabeth, also eine ökumenische Initiative der Innenstadtgemeinden. Diese Gemeinden laden seit 10 Jahren ein, und zwar im Wechsel jeden Sonntag zum Obdachlosenfrühstück. Gäste sind Bewohner von Obdachlosenunterkünften, Durchreisende und andere Menschen in Notlagen. Die Zahl derjenigen, denen die Mittel für ein ausgewogenes Frühstück fehlen oder die der sonntäglichen Einsamkeit entfliehen wollen, wird in den letzten Jahren immer größer. Mittlerweile werden dort Sonntag für Sonntag 120 Gäste willkommen geheißen. In den vergangenen 3 Jahren war pandemiebedingt dieses Frühstück ein Frühstück to go, so in Papiertütchen. Aber ab Mai, so ist der Plan, wird das Obdachlosenfrühstück wieder in die Präsenzform zurückgelangen. Die Gäste erwartet ein reichhaltig gedeckter Tisch, aufmerksame Bewirtung und offene Ohren für ihre Anliegen. Spenden werden dringend benötigt. Wir wollen helfen. Aus unserem Gemeindeleben möchte ich Folgendes weitersagen. Am kommenden Freitag ist um 17 Uhr Beichtgottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Overmann, Diakonin Krach und Team. Und am kommenden Freitag um 19.30 Uhr Tango-Gottesdienst. Komm, tanz mit mir, haben wir gerade gesungen. Tango-Gottesdienst, du hast meine Klage in einen Tanz verwandelt. Hier in unserer Kirche mit Pfarrerin Felsner. Kommenden Freitag, 19.30 Uhr. Die Gottesdienste am kommenden Sonntag, den 30. April, um 9 Uhr Gottesdienst in Weißenbrunn mit Pfarrer Popp, um 10 Uhr Kindergottesdienst in Eismannsberg und um 10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst in der Laurentiuskirche mit Frau Overmann, Frau Krach und Team. In Eismannsberg findet am kommenden Sonntag kein Gottesdienst statt, dafür ergeht herzliche Einladung nach Altdorf. Die kommenden Zumutungen in passendem Grün haben Sie es in Ihren Händen. Träumen unterm Nussbaum von der Weisheit der Gärten. Mit Andrea Felsenstein-Rosberg und Musik machen Martin Rösch und Band. Sonntag, der 14. Mai um 10.30 Uhr, auch wieder hier in der Laurentiuskirche. Getauft wurden Luca Blaschke aus Altdorf, Luca Gruber aus Hagenhausen, Leon Frenzel aus Ludersheim, Nele Müller aus Altdorf und Fabian Bösch auch aus Altdorf. Beerdigt wurde Frau Hella Ehnert, geborene Thomas aus Altdorf. Sie ist verstorben mit 97 Jahren. Wir wollen beten. Guter Gott, wir sind dankbar für das Leben unserer Täuflinge. Lass unsere Kirche einen guten Ort für sie sein. Umhülle und erfülle sie und uns alle mit Wärme und Licht und Liebe. Guter Gott, wir bitten dich für Frau Ehnert. Berge sie in deiner leuchtenden Ewigkeit und stelle allen, die um sie trauern, liebevolle Menschen an die Seite. Menschen, die verstehen und trösten. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir. Ein Sehnen nach Glück, nach Liebe. Um Frieden und Freiheit und Hoffnung bitten wir. In Sorge und im Schmerz sei uns nahe, Gott. Um Einsicht und Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht und in Furcht sei uns nahe, Gott. Um Heilung Um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit und im Tod sei uns nahe, Gott. Wir hoffen auf dich. Sei da. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.